Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Aus dem Tübinger Hölderlin-Turm begrüße ich Sie zu dieser Ausgabe von Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch. Pünktlich zum 250. Geburtstag des Dichters, er jährt sich in wenigen Tagen, am 20. März, wurden Turm und Museum nach Renovierung und Umbau kürzlich wiedereröffnet. Und uns freut, dass wir hier zu Gast sein können. 36 Jahre verbrachte Friedrich Hölderlin bis zu seinem Tod 1843 an diesem nicht nur für Tübingen emblematischen Ort. Wir werden keine ausgesprochene Hölderlin-Sendung machen, allerdings schon einen Blick auf sein Nachleben bzw. Fortwirken in der Lyrik heute werfen. Zuvor diskutieren wir wie immer drei neue Gedichtbände. Wir, das sind Jan Bürger vom Deutschen Literaturarchiv Marbach, Gregor Dirzauer, Literaturredakteur beim Berliner Tagesspiegel und die Kritikerin Claudia Kramacek, ganz links außen. Mein Name ist Barbara Walster und weil uns Diskutieren allein nicht genügt, ist die Frankfurter Schauspielerin Birgitta Asheuer ebenfalls hier und wird aus den besprochenen Bänden lesen. Wir fangen an mit Norbert Hummelt. Er ist Lyriker, Essayist und Übersetzer aus dem Englischen. Da hat er William Butler Yeats übersetzt, T.S. Eliot und Inger Christensen aus dem Dänischen. Er hat unter anderem am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig unterrichtet und als Redakteur der Zeitschrift Text und Kritik gearbeitet. Jahrgang 1962 hat Norbert Hummelt seit 1993 eine ganze Reihe von Gedichtbänden veröffentlicht, zunächst eher experimentell geschrieben und auch für seine Lyrik etliche Preise erhalten, darunter auch den Hölti-Preis 2018. Das ist der höchst dotierte Preis im Bereich Lyrik. Er hat Erzählungen um Orte und Landschaften veröffentlicht. 2018 der Atlas der Erinnerung und nun ist der neue Band Sonnengesang im Luchterhand Verlag erschienen. Jan Bürger, wie wichtig ist die Verortung für Hummelt? Also die Orte selbst, von denen oder über die er schreibt oder die Anlass ja, sind.
Also es ist oft so bei ihm, dass er tatsächlich Orte auch aus seiner Kindheit nimmt, die auch kombiniert werden mit einer gewissen Melancholie, die auch eine gewisse ja, melancholische Sprechweise auslösen. Aber diese Orte werden sofort in seinem Ton, der ja sehr eigen und im Grunde hat er schon so einen Sound, der viele Themen verbindet, die vielleicht erstmal gar nicht so verbunden sind, werden sehr schnell zu literarischen Orten. Das heißt, wenn da mal tatsächlich ein Klarname von einem Ort vorkommt, ist es eigentlich gar nicht nötig, dass man weiß, das ist jetzt irgendwo im Rheinland, wo er aufgewachsen ist, sondern das wird plötzlich eben ein Klang und ein literarischer Bezugspunkt. Und vielleicht sind diese Dichte, auf die er sich bezieht, auch noch wichtiger als die Orte selbst. Also es gibt in dem neuen Band zum Beispiel auch typisch Hummelt, sich ein bisschen provozierend auf Stefan George zu beziehen. Und es gibt ein Gedicht auf Minusio. Und es geht natürlich nicht um Minusio, sondern es geht um die Dichtung von Stefan George und auch um die Frage, was kann man vielleicht damit heute noch anfangen? Ein ähnlicher Ort ist in der Tat bei diesem Band auch, kann man sagen, Hölderlin. Also es gibt von Oscar Pastio dieses Bon Mot. Hölderlin ist eine Variante des Deutschen, also Hölderlin ist eine eigene Sprache. Man kann auch sagen, Hölderlin ist auch so ein eigener Imaginationsraum, ist ein eigener Klangraum für einen Dichter. Und ich denke, Hummelt nutzt ihn als solchen. Das ist kein Zufall, dass es ein Hölderlin-Motto gibt bei diesem neuen Band. Sonnengesang. Sonnengesang klingt ja auch sehr traditionell erstmal als Titel. Hat fast ein bisschen ein Geschmäckle, könnte man im Schwäbischen sagen. Wenn man dann das Gedicht Sonnengesang liest, das sehr traditionell gebaut ist, also es hat vier Strophen mit jeweils drei Zeilen, Binnenreime, aber keine Reime, keine Endreime. Aber dann geschieht schon etwas Besonderes, denn dieser Sonnengesang, der hat zwar die Bewegung, die man hat bei einem Sonnengesang, dass man sich vielleicht körperlich der Sonne zubewegt und sich biegt, aber das lyrische Ich folgt nicht etwa ja, tatsächlich einem Gesang, sondern es folgt den Mauerseglern. Und die Mauersegler haben ja immer diese merkwürdige Flugbahn, besonders in Städten, wenn man sieht, wie die vom Fenster so abdrehen und nach oben sich zur Sonne eben sehr schnell bewegen. Und wer Mauersegler kennt, weiß, dass diese Vögel eben nicht nur sehr schnell sind, sind im Grunde auch irgendwie moderne Vögel, könnte man sagen. Sind beschleunigte Vögel, die können sich kaum irgendwo hinsetzen. Sie sind vor allen Dingen Vögel, die überhaupt nicht singen, sondern die kreischen nur. Und da hat man vielleicht auch schon den Widerspruch. Einerseits Naturlyrik, ja, dann eine Sehweise, die ganz deutlich am 19. Jahrhundert geschult ist, die auch in der Romantik geschult ist, die fast experimentell versucht, was kann ich mit einer ja, von der Romantik inspirierten Schreibweise, auch von der Romantik inspirierten Melancholie, die vielleicht manchmal fast ein bisschen sentimental ist, was kann ich noch im 21. Jahrhundert damit anfangen? Aber dann eben klar, ich schreibe über Gesang, aber was ich höre, sind rhythmische Schreie geradezu von Vögeln. Das erzählt vielleicht schon viel über diesen Autor.
Ja, es gibt ja nicht nur den Mauersegler in diesem Band. In diesem Band flattert es eigentlich ganz gehörig. Es gibt Libellen, es gibt einen Adler, es gibt Wespen und so weiter. Es gibt viel weiträumige Bewegung, es gibt viel flatterndes Bewegung, viel erratisches auch. Und während unten der Dichter seine kleinen Kreise zieht, gehend, manchmal auch fahrend. Und ich würde schon sagen, dass die meisten Orte eigentlich durchaus kenntlich sind. Also es bewegt sich zwischen Berlin, wo ein Zyklus mit Liebesgedichten vor allem angesiedelt ist. Und es geht natürlich um Köln und es geht um das Bergische Land, in dem er damit aufgewachsen ist. Und auch, dass er immer wieder zurückkommt und vor allem auf die Zeit mit dem Vater, der auch in diesem Band mal wieder vorkommt, die sogenannte unverletzte Zeit ist das für ihn. Es wird hier einmal zitiert. Darum geht es ihm. Und
also um die Rettung der Kindheit.
Die Rettung der Kindheit ist eines seiner Motive, das in jedem Band von neuem ausgespielt wird.
Claudia Kramacek.
Ja, ich habe so aufgehorcht, als Jan Böger gesagt hat, das hat so ein Geschmäckle. Wenn man das liest, stört man sich vielleicht erstmal an den wunderbaren Reimen. Der Reim ist ja so ein bisschen verrufen in der Lyrik, hat aber gleichzeitig so ein Comeback.
Er ist immer als Binnenreim.
Aber das hat eine unglaubliche Eleganz, wenn man das laut liest. Für mich sind das Gedichte, deren ganze Kraft sich entfaltet, wirklich im eigenen Lautlesen, die einen sehr dadurch an die Hand nehmen. Das ist wie so ein akustisches Leitsystem. Mir ging es so, man hat fast so eine Metrik in der Hand, wenn man das liest. Mir ist noch heute, jetzt noch im Ohr diese eine Zeile. Gräser blühen, Gräser wehen und die Trauerweiden stehen. Und man sieht so fast, wie die Hand so Metrik wie ein Dirigent mitgeht. Und es ist so, als ob der Klang sozusagen oder die Reime das übersetzen, was sie sozusagen versinnbildlichen wollen. Das ist so ganz konform. Und ja, das Flattern, das Auf und Ab, das ist mir auch aufgefallen. Überhaupt das Leben der Natur, der Monsun, der Pirol, die Dämmerung, dass es immer auch gleichzeitig Naturlyrik ist, aber dass es doch immer etwas ist, wo man merkt, es geht um eine Natur, die menschliche Existenz überspannt, in einem schützenden Sinne übersteigt zugleich. Also das hat sozusagen Bodenhaftung, diese Gedichte durch diese Verortung, aber es geht eigentlich auch immer mit dem Blick gehen oben in den Himmel hinauf, wird aber dann immer doch gleich wieder auch gebrochen. Also dieses ironische Moment, wie du sagtest, Jan, die Vögel, die beschleunigt sind, das sind nicht nur die Vögel, die fliegen, ein lyrisches Motiv, sondern die sind beschleunigt. So haben wir hier auch das Moment, die Kindheitserinnerung, ja, nostalgisch, aber dann plötzlich die Fototapete und zack, ist es wieder so ein
Zeit, was ist es, was mir eigentlich gut gefällt an diesen Gedichten? Also es ist erstmal eine Form, die sind Gedichte, wo ich vielleicht nüchtern sagen würde, manches ist dann vielleicht doch ein bisschen altmodisch dahergeschrieben und auch ein bisschen sehr der Verführung des Rhythmus irgendwie gefolgt. Aber dann gibt es eben, besonders bei der Wiederholung finde ich das gut. Es hört im Grunde auf mit einem Vers oder einem Bild, was man kaum noch schreiben kann heute. Das geht es eben nicht um die eigene Kindheit, sondern um das Vatersein. Und es gibt plötzlich diesen Moment, wo das eigene Kind, also mein Kind, heißt es sogar, die Hand dem Vater entgegenstreckt und er unglaublich sentimental wird in diesem Moment. Das kennt jeder, aber es ist etwas, was man, glaube ich, wenn man es schreiben will, ist es das höchste Risiko. Also du hast den Kitschverdacht sofort. Wie schafft es Hummel, dass es trotzdem funktioniert? Und er schafft es eben, indem vielleicht...
Die Wiederholung. Und der Staub weht über die Chaussee. Und ich sah noch einmal die Libellen, und der Kohlweißling war an seiner alten Stelle. Es war nur einer, aber er war da und trieb so gegen mich, wie ich im Fahrtwind sah, und er touchierte leise meine Windschutzscheibe. Und einmal schwamm ich noch in einem See und fröstelte, als ich die Schultern tauchte, doch war das Wasser weder kühl noch warm, und das Riedgas streifte meinen Arm, achtlos wie der Wind das Wasser strich. Und der Staub weht über die Chaussee. Es ist der Sommer nach der großen Dürre und es brennt im Grunewald. Es hat gebrannt und auf dem Rückweg von der Badestelle nimmt mein Kind auf einmal meine Hand.
Vielen Dank, Birgitta Assauer.
Ja, was ich so eindrucksvoll finde, ist im Grunde dieses Reimen der kindlichen Hand auf diesen großen Waldbrand, der ja in der Tat irgendwie erschütternd war und der auch das sofort geografisch verortet, aber auch zeitlich verortet. Das war gerade jetzt. Ja. Klimawechsel.
Der Heidelberger Kritiker Michael Braun hat geschrieben über den Band Fegefeuer von Norbert Hummelt, dass er innigste Epiphanien und Selbstvergewisserung in romantischer Manier schreibe und dass er wie kaum ein anderer Dichter der Gegenwart mit Ausnahme des Theologen Christian Lehnert, eine emphatische Engführung von Gedicht und Gebetwaage. Sind es für Sie Gebete? Hat das was davon oder ist das eine Übertreibung, die wir da hören von Braun?
Also den Texten selber kann ich das so nicht entnehmen, weiß aber natürlich, dass Norbert Hummelt ein bekennender Katholik ist, der viel Wert darauf legt, in diesen Kontexten auch zu arbeiten und zu denken. Nein, ich glaube, es sind sehr bescheidene, irdische, überschaubare Szenerien, die er hier hat und die sozusagen expansiv funktionieren, die umkreist werden und wo man an den Ausgangspunkt zurückkehrt, das zeigt sich auch in vielen Rondoformen der Gedichte, wo Anfang und Ende wieder zusammenfinden. Und wollte noch eins sagen, er betrügt uns, glaube ich, ein bisschen, wenn Sie, Jan Bürger, sagen, dass er keine Endreime hat. Also es sind nämlich schon Endreime, sie sind nur der optischen Gestalt der Zeilen wegen, sind sie verschoben. Das macht ein hohes Maß von Eleganz aus. Aber das ist was anderes. Und dieses georgische Und, was ein U-Punkt ist. Ja.
Danach wollte ich gerade fragen, also, dieses U-Punkt, ist es Manierismus, was ist es?
Naja, also ich finde, man könnte bei ganz vielen Gedichten sagen, ist es Manierismus oder Kitsch? Es ist gewagt, finde ich. Aber ich staune eigentlich bei den meisten Gedichten, dass es aufgeht, auch dieser Manierismus. Mich hat es nicht gestört im Lesen.
Ich meine, er ist ja ein sehr reflektierter Autor. Dieses Romantisieren, was ihm unterstellt wird oder was er auch tut, das bringt ja fast immer mit den Vorwurf, da ist jemand, der lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Das ist hier gar nicht der Fall. Das ist ein extrem reflektierter Autor, auch übrigens ein wunderbarer Essayist, der auch im Grunde Literaturforschung auf eine nicht akademische Weise betreibt, die doch sehr viele akademische Arbeiten in den Schatten stellt. Es gibt zum Beispiel auch über den Prosa-Autor Hermann Lenz, wo wir hier in Tübingen sind, wunderbare Essays von Norbert Hummelt. Und da merkt man, wie reflektiert er ist. Und eben dieses Und, da kann man sagen, das erinnert schon ein bisschen auch, und diese forcierte Kleinschreibung, kann man natürlich sagen, da ist irgendwie auch der Georgekult ein bisschen dabei. Ich glaube, es ist etwas viel Einfacheres und viel Wichtigeres. Ich glaube, das ist im Grunde sehr subtil, aber eindeutig Hinweis darauf, dass Gedichte eben auch eine grafische Dimension haben. Und in dem Moment, wo ich einfach U-Punkt setze und nicht ein Und, merke ich plötzlich, das ist hier gesetzter Text und das hat eben auch etwas zu tun mit den optischen Ereignissen eines Textblocks auf einer weißen Seite. Er arbeitet sehr viel mit Klängen, aber ich denke, er reflektiert auch das. Und das machen viele große Lyriker. Und insofern ist das, finde ich, ein legitimes Mittel. Ich würde es vielleicht nicht wählen, aber ich finde es gut.
Das Und ist ganz sicher ein Manierismus, aber es erlaubt natürlich auch ein additives Verfahren, expansiv. Also man kann das sehr weit denken. Das meiste ist überschaubar, aber er bringt es dann ja tatsächlich einmal fertig. Angermünde und Tanger, die marokkanische Stadt in Tangermünde zusammenzudenken. Und auch da entsteht so was Kleines wieder einfach durch das Und, durch das Nebeneinander, was hier aufgezählt wird.
Und alle Dinge waren nah.
Und also, alle Dinge waren nah.
Er bringt sie zusammen. Der neue Band von Norbert Hummelt, Sonnengesang, ist im Luchterhand Verlag München erschienen. Und wir kommen jetzt zu einem Autor, der über ein Flüchtlingslager auf den Philippinen als Zweijähriger mit seiner Familie in die USA kam, nach Connecticut, Ocean Vuong. Bei uns wurde er bekannt im vergangenen Jahr durch seinen Debütroman Auf Erden sind wir kurz grandios, ein Brief an die analphabetische Mutter des Ich-Erzählers. Da hatte Vuong in den USA bereits mit seinem Gedichtband von 2016 für Aufsehen gesorgt und unter anderem dafür den T.S. Eliot-Preis erhalten. Jetzt ist Nachthimmel mit Austrittswunden eine wörtliche Übersetzung aus dem englischen Original auf Deutsch erschienen. Claudia Kramacek, Nachthimmel mit Austrittswunden. Wohin führt uns dieser Titel?
Ja, er führt uns in Gefilde, auf die eigentlich auch schon der Name dieses Dichters verweist, Ocean Vuong. Vuong sein wirklicher Familienname, aber Ocean ein angenommener, erfundener Name, der natürlich programmatisch ist, der Ozean. Denn, wie Sie gesagt haben, Ocean Vuong musste über das Meer fliehen vor Krieg, in Saigon zur Welt gekommen, dann 1990 aus dem Land geflohen. Und er kam in die USA in ein anderes Leben und in eine andere Sprache, in der er angefangen hat zu schreiben. 2016 dann erschien dieser Gedichtband Night Sky with Exit Wounds und erregte Aufsehen, denn Ocean Vuong erkundet darin vom eigenen Körper ausgehend sehr existenzielle Themen wie eben Krieg, Gewalt und Ausgrenzung und das eben aus der Perspektive eines Menschen, der in mehrfacher Hinsicht marginalisiert worden ist und auch zumindest in den Anfängen Amerika, marginalisiert ist, ethnisch, sozial und nicht zuletzt auch aufgrund der geschlechtlichen Präferenz. Er ist bekennend homosexuell, was seine Gedichte auch in keiner Weise verhehlt. Es gibt sehr explizite Bilder in der Hinsicht. Und Bilder, das ist für mich ein Stichwort oder so ein Merkmal, wenn man diesen Gedichtband liest. Also was mir bei der Lektüre als erstes aufgefallen ist, dass diese ganz eigene Bildlichkeit dieses Dichters gepaart mit einem extremen Formbewusstsein, einer sehr strengen oder einer kompositorischen großen Strenge, Bilder von bestürzender Schönheit, die dann mit fast filmisch anmutenden Schnitttechniken sozusagen so konterkariert, konterfiguriert werden, auch wieder so ausgebremst werden oder beantwortet werden oder ausbalanciert werden. Viele der Bilder gehen auf mythische, mythologische Sprechweisen zurück. Die griechische Mythologie spielt eine große Rolle, aber eben auch die orale Tradition seiner Herkunftsgesellschaft, in der das Geschichtenerzählen einen wichtigen Platz einnahm, nicht zuletzt dann in dem Auffanglager. Da haben offenbar die Frauen Geschichten erzählt, um sich wortwörtlich zu verorten innerhalb dieser fremden Kultur. Und das, finde ich, verstrahlen auch diese Gedichte, dass dieses Gedichteschreiben für ihn auch eine Art Selbstbehauptung, ein Akt der Selbstermächtigung, der Selbstbehauptung ist, also Begehren und Aufbegehren, das körperliche Begehren, aber auch das Aufbegehren als ein Ich, was ich nochmal neu erfinden muss. Diese Spuren gibt es für mich in diesen Gedichten. Es gibt diese eine Zeile, wo es heißt, doch ich beschloss zu leben. Und das setzt er wirklich ein Ausrufezeichen. Und das tut er auch mit diesen Gedichten. Während die Mutter im Roman eine prägende Figur ist, ist es hier ein Dialog mit dem Vater, der abwesend war, der gewalttätig war, und andere Spuren sind eben immer wieder die Homosexualität. Der Körper ist ja eigentlich insgesamt so eine Art Speicher für Erinnerung. An der Stelle würde ich vielleicht erstmal Pause machen und hören, was meine Mitstreiter zu sagen haben über Ocean Vuong.
Also zur Erklärung vielleicht noch hinzufügen, dass der Vater von Ocean Vuong ein amerikanischer GI war. Ist in diesem Zusammenhang wichtig, der dann schnell abwesend war. Insofern überkreuzen sich eben die vietnamesischen Einflüsse, die griechische Mythologie und eine starke amerikanische Identität, die er sucht. Also das ist natürlich im besten Sinne so confessional poetry, wie sie wirklich erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts aufkamen und angefangen bei Robert Lowell, der als Vater gilt, bis eben zu selbst einem schwulen Dichter wie Allen Ginsberg, den man da hören mag, aber eben in einem unglaublichen Bildersturz hier festgehalten wird. Der Schmerz, die Lust, also sie haben das fast untertrieben zu sagen, also wie er hier über schwules Leben spricht, da geht es schon ganz schön zur Sache. Und das aber auf eine Art und Weise, die nicht darum geht, Leute zu verschrecken oder zu provozieren. Er ist zugleich fragil.
Da würde ich ein bisschen einhaken, denn es ist zwar gut, er ist homosexuell, er ist bekennend queer, er tritt auch auf, tatsächlich wie jemand, den man nicht klar geschlechtlich zuordnen kann, aber in diesen Gedichten spielt das, finde ich, eigentlich gar keine Rolle. Und das ist die neue Generation. Eigentlich sind es Gedichte über die Liebe. Und es ist völlig egal, ob das eine homosexuelle Liebe ist oder was für eine Liebe auch immer. Es geht um Liebe. Und dafür gibt es drastische Bilder. Und ich denke, das ist auch etwas Neues. Also wenn man sich jetzt Ginsberg anguckt, dann gibt es immer noch so dieses Kämpferische dabei. Hier ist eine eher die Selbstverständlichkeit. Das Akzeptieren, man ist so, wie man ist, und schreibt drüber. Und macht also so wahnsinnig viel Gewes, macht eigentlich nicht drüber, finde ich. Das ist sehr sympathisch. Es geht um drastische Bilder für starke Gefühle.
Nicht um seine sexuelle Identität, aber natürlich ist da eine ungeheure Wut und Rebellion gegen das Geschehene drin.
Abgrenzung.
Ja. Und der Versuch, sich in diese ihm fremde Gesellschaft hineinzuarbeiten, was in dem Roman, wenn man ihn so nennen will, auch schon eine große Rolle spielt.
Er hat erst mit 16 angefangen zu lesen.
Ja, das ist alles überhaupt diese Biografie. Das ist auch was, was ein bisschen Angst machen kann. Wenn man den aktuellen amerikanischen literarischen akademischen Diskurs kennt, so ein bisschen, denkt man ja, mein Gott, was ist denn das? Das ist jetzt der Prototyp dessen, was jetzt sein muss. Also da ist jemand, der ist irgendwie, stammt familiär praktisch aus dem Vietnamkrieg ab. Er ist irgendwie ostasiatischer Herkunft, was ja im Großteil des Universitätsbetriebs inzwischen in Amerika ausmacht. Er ist queer, er ist irgendwie homosexuell. Seine Mutter war Analphabetin. Er ist der Erste, der lesen lernt. Mein Gott, das kann ja noch mehr zusammenkommen. Es macht einem ein bisschen Angst. Man denkt irgendwie, mein Gott, was kommt da jetzt? Bekenntnisliteratur? Ist das vielleicht nur Plastik? Ist das alles nur ausgedacht? Das stimmt gar nicht. Diese Biografie, die alle Diskurse, die gerade innen sind, irgendwie befriedigt. Aber wenn man diese Texte liest, sind die einfach großartig. Also das ist genau das Gegenprogramm dazu.
Jetzt hören wir einfach.
Schwelle. Im Körper, wo alles einen Preis hat, war ich ein Bettler. Auf Knien betrachtete ich durchs Schlüsselloch nicht den Mann in der Dusche, sondern den Regen, der ihn durchdrang. Gitarrensaiten rissen über seinen gewölbten Schultern. Er sang. Und deshalb weiß ich's noch. Seine Stimme, sie füllte mich zu innerst wie ein Skelett aus. Sogar mein Name fiel auf die Knie in mir und bat, verschont zu werden. Er sang. Mehr weiß ich nicht. Denn im Körper, wo alles einen Preis hat, war ich am Leben. Ich wusste nicht, dass es einen besseren Grund gab. Dass eines Morgens mein Vater innehalten, ein dunkles Fohlen reglos im Wolkenbruch und horchen würde. Mein erstickter Atem an der Tür. Ich wusste nicht, dass der Preis dafür, ein Lied zu betreten, der Verlust des Rückwegs ist. Also trat ich ein. Also verlor ich. Ich verlor alles. Meine Augen weit geöffnet.
Ja, es macht einem sofort etwas atemlos. Ja, was hören wir da? Was ist es eigentlich?
Sehr pathetisch einerseits und trotzdem so ganz nah an dem, was er beschreibt. Voller Schmerz, nie kitschig, finde ich. Immer so aufgeraut. Und ich finde vor allen Dingen diese Frage, was ist der Preis für Kunst? Aus was entsteht eigentlich Kunst? Die alte Frage, dem Schmerz abgerungen. Das taucht hier wieder auf. Ich finde so unglaublich in diesen Gedichten, dass es ja so ganz nah schon ist an der Zerstörung, die ihm und der eigenen Geschichte vorausgegangen ist. Man merkt die Reibung, aus der heraus er schreibt. Und trotzdem ist das immer mit einer unglaublichen Zartheit alles gesagt. Es wird nie pompös.
Was auch beachtlich ist, und das ist vielleicht auch das Amerikanische an dieser Dichtung, ist, wenn wir jetzt uns vorstellen würden, jemand hätte in Deutschland diese Gedichte geschrieben und hätte diese Themen vielleicht in Deutschland behandelt, würden sie wahrscheinlich in einem ziemlichen Pessimismus enden. Und diese Gedichte führen eigentlich immer in einer Selbstbefreiung, in einer Offenheit, in einem gewissen Optimismus. Vielleicht für amerikanische Verhältnisse einen gelinderten Optimismus. Auch der amerikanische Optimismus hat in den Trump-Jahren ja gelitten. Aber sie sind doch offen eigentlich. Und dieses eher nach vorne gehen und für was Neues machen und was Neues erkunden. Selbst bei allen Gewalterfahrungen, bei allen zerrütteten Familien, bei allen Schwierigkeiten. Manchmal sind ja auch diese Liebesgeschichten, die da vorkommen, haben so ein bisschen so einen Hauch von Strich. Also sind manchmal auch ziemlich brutal. Das ist nicht alles immer nur erfüllt. Aber trotzdem irgendwie es hinnehmen, akzeptieren, gucken, was man damit machen kann.
Es sind sehr viele disparate Momente einfach, die in diesen Gedichtband eingehen, glaube ich. Und ich habe mich gefragt, Wong nennt immer wieder Lorca, Rimbaud, Baudelaire und Dickinson als seine großen Helden. Schlägt sich das in irgendeiner Weise nieder oder hat das eher was mit einer Selbststilisierung zu tun?
Also ich glaube, diese starke Bilderflut, die es bei Lorca gibt, vor allem in späten Gedichten, die findet man hier auch. Aber also es sind, glaube ich, ganz verschiedene Einflüsse drin. Ich meine, sein großer Mentor ist in Amerika Ben Lerner gewesen, der nun ein sehr, sehr kühler, intellektueller Dichter ist, wenn man so will, der aber ein ungeheures Verständnis hat von der Breite dessen, was es so gibt. Und er bezieht sich auf viele Autoren auch explizit, zum Beispiel Frank O'Hara, das ist die zweite Generation der New York Poets, auch ein schwuler Dichter übrigens, die sich sehr viel mit städtischen Wirklichkeiten auseinandergesetzt haben. Das ist da alles drin und das findet zusammen in etwas, was ich gar nicht als formal so streng eigentlich empfinden kann. Also die haben ihre jeweils spezifische Dichte, diese Texte. Aber es gibt nun wirklich freie Verse, die dann irgendwann enden. Es gibt Notizbuchfragmente, heißt ein anderes. Es gibt ein Gedicht, was sich auf einen Mord an einem schwulen Paar bezieht, wo dann sozusagen nur so Tatortnummern verzeichnet sind, die dann jeweils mit Fußnoten expliziert werden. Also es ist eine ungeheure Breite der Formen, aber auch eine große Offenheit darin.
Ja, es gibt auch so eine klare Bewegung hin zur Prosa. Also es ist im Grunde, wenn man jetzt Hummelt hat als jemand, der sehr strenge Strophen baut, die ganz klar gebundene Rede sind. Ganz egal, wo man es aufschlägt, gibt es hier die Tendenz, dass man manchmal nicht weiß, ist das nur ein Gedicht oder ist es schon Prosa? Die ist eher dahin offen. Also da wollte ich auch einhaken, was Claudia Kramacek vorhin sagte. Meine Leseerfahrung war ein bisschen, vor allen Dingen beim Lesen auch der linken Seite, der englischen Seite, dass ich merkte, da ist irgendwie ein Formkonzept da. Ich habe versucht, das nachzuvollziehen, zu analysieren. Klar, wenn man eben darüber reden will, auch manchmal einfach die Hebung reinzumalen. Und ich bin irgendwie nicht richtig dahinter gekommen. Ich habe manchmal gemerkt, dass eben er sehr viel mit Alliteration, auch mit Wiederholung innerhalb von einem Vers arbeitet, sodass man im Grunde dieses, ja eigentlich diese Notwendigkeit, dass jeder eine Vers braucht den zweiten Vers, um ein Vers zu werden, um sich zu vergesellschaften und erstmal den Rhythmus klarzumachen, das schafft er manchmal aphoristisch in einer Zeile. Aber so ganz das Formale habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Das ist vielleicht die einzige gelinde Kritik, aber es war mir dann auch wurscht beim Lesen, weil ich einfach mich hineinfallen lassen habe in die Texte.
In Parenthese nur so, wie diese Gedichte in Richtung Prosa auskragen, kragt die Prosa natürlich in Richtung Gedicht aus. Auch da gibt es unverbundene Zeilen in diesem Buch und es ist das exakt gleiche Material, was hier verhandelt wird. Und selbst der Titel Auf Erden sind wir kurz grandios taucht er hier als Titel eines eigenständigen Gedichts auf. Und man muss sehen, was passiert, wenn er mit diesem Material jetzt einmal durch ist. Die Mutter, die Großmutter, der Vater, der Schmerz, die ersten Freunde und so weiter.
Das Überleben.
Das Überleben.
Und die fiktive Erinnerung, er erinnert sich ja immer an Dinge, an die er sich von seinem Alter her überhaupt nicht erinnern kann. Damals in Vietnam, damals im Krieg.
Das finde ich aber auch etwas ganz Großartiges, also dass sich in diesen Gedichten Beschreibung, Erzählung und Reflexion so völlig ineinander schichten. Und dadurch kommt so ein Moment, nicht wirklich der Stasis, aber das Zeitmoment oder so die Macht der Zeit eigentlich auch wie aufgehoben ist. Weil er sich eben an Dinge erinnert, in Anführungszeichen, an die er sich eigentlich gar nicht erinnert. Kann.
Ja, aber das ist ja auch eine Form, finde ich, von Realismus. Also wenn wir unsere Erinnerungen tatsächlich analysieren, ist unsere Erinnerung ist länger als unser eigenes Leben. Das ist immer so. Irgendwie die Familiengeschichten gehen in uns ein. Es gibt ja inzwischen sogar Leute, die meinen, das hat auch irgendwas tatsächlich auch organisch mit uns zu tun, verändert auch. Das müssen wir gar nicht so esoterisch werden oder so. Aber es ist natürlich, unsere Familiengeschichten prägen uns doch. Und das ist hier bei diesen radikalen Familiengeschichten vielleicht etwas spürbarer, als wenn wir jetzt unsere eigenen Biografien beleuchten. Aber auch wir wachsen, wenn wir darüber nachdenken, doch irgendwie mit dem Großvater, der im Krieg geblieben ist, oder dem Urgroßvater jetzt in seiner Generation auf. Und das ist ja auch genauso wichtig wie eigene Erinnerungen.
Und ich möchte doch nochmal auf meinen sozusagen Begriff kompositorische Strenge zurückkommen. Ja, einerseits jetzt im Vergleich mit Norbert Hummelt, ist Norbert Hummelt wirklich ganz klar erkennbar. Hier richtig wechselt eigentlich das kompositorische Prinzip von Gedicht zu Gedicht. Mir schien das aber eher, dass jedes Gedicht wie so eine Art Skulptur ist. Gerade das, was Sie hier dort sauer genannt haben, wo es um den Mord an diesem schwulen Pärchen geht, wo man nur noch wie so einen Sternenhimmel eigentlich so Zahlen hat. Und man, also für mich war das wie so eine Sternenkarte, die man auf der Seite vor sich hat. Das war der Moment, wo ich wirklich dachte, das ist eigentlich visuelle Grafik, was sehr visuell ist. Das meine ich auch mit so skulpturell, also dass es so gesetzt wird. Das hatte ich eigentlich auch gedacht mit dem Bild, dass es eine kompositorische Strenge gibt, dass das wirklich jemand ist, der sich auch von Gedicht zu Gedicht wirklich überlegt, welche Form auch visuell passt zu dem Stoff, den ich hier jetzt gerade verarbeite.
Das ist erkennbar ein 30-jähriger Autor, der wie sich noch ausprobiert. Ne? Aber manchmal auch, das, auch toll. Ja, auch also da gibt es einen Zyklus, da beginnt einfach jede Strophe oder jedes Gedicht, wenn man es als Zyklus liest, mit einem großen I, einem I oder einer römischen 1. Man weiß eigentlich, wenn man denkt, immer wieder kommt die 1. Ist es nur ein I oder ist es eine römische 1? Und es funktioniert irgendwie, ist gut.
Ocean Wongs Gedichte Nachthimmel mit Austrittswunden, übersetzt von Anne-Christine Mittag. Und über die Übersetzung haben wir nicht gesprochen, aber sie hält sich sehr, sehr stark an das Original. Sie sind, diese Gedichte, zweisprachig im Hansa Verlag München erschienen. Die Angaben zu sämtlichen Buchtiteln dieser Sendung finden Sie im Internet auf der Homepage von deutschlandfunkkultur.de. Mein Therapeut heißt Sprache, sagt Kerstin Preiwus von sich. Die Schriftstellerin lebt in Leipzig, hat dort promoviert. Sie ist Absolventin des Deutschen Literaturinstituts. 2006 erschien ihr erster Gedichtband, Nachricht von neuen Sternen. Außerdem hat sie zwei Romane veröffentlicht und nun bringt sie neue Gedichte im Berlin Verlag mit dem Titel Taupunkt. Gregor Dotzauer, Nachricht von neuen Sternen, Taupunkt. Gibt es bei Kerstin Preiwus so etwas wie eine besondere Affinität zu naturwissenschaftlichen Phänomenen?
Es gibt bestimmt eine große Nähe zu dem, was man Naturphilosophie im weitesten Sinne nennen könnte. Und was vor allem die letzten drei Bände von dem langen Gedicht Rede angefangen über das Gespür für Licht bis zu dem jetzigen zusammenspannt. Man könnte in einem anderen Sinn auch Naturmystik sagen, aber warum das alles? In dem ersten Gedicht, was wir gleich hören werden, wird Bezug genommen auf den Vater der Alchemie, einen gewissen Hermes Trismegistos. Eine Zusammenziehung aus dem griechischen Gott Hermes und dem ägyptischen Gott Tod. Und dass die Alchemie ist ja nicht nur die Kunst, aus künstlich Gold herzustellen, da ist ja noch eine ganze Welt dahinter. Ein anderes Mal, eben wenn ich von Naturmystik spreche, wird das berühmteste Gedicht von William Blake zitiert. Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night und so weiter. Das spielt eine große Rolle, aber auch alles, was Biorhythmus ausmacht. Im Kleinen wie im Großen. Also man muss vielleicht erklären, dass das Ganze nach äußeren Kategorien in einer langen Nacht angesiedelt ist. Von einer eintretenden Nacht bis zum Aufwachen am nächsten Morgen. Aber das kann eben dieser eine Tag sein, es kann auch ein Leben sein, es kann auch die ganze Erdgeschichte sein, die sich darin spiegelt. Und darauf wird in verschiedenster Art und Weise Bezug genommen.
Vielleicht fangen wir gleich an mit einem Gedicht. Dann hat man irgendwie ein bisschen diesen Kosmos vor Augen.
Das ist, worüber niemand spricht, nur weiß, wie's Gräben schlägt in sich um alles. Und das heißt, beschütze mich. Und vielleicht springt etwas über, wo die Atmung sitzt. Nur raus damit. Du weißt doch auch, alleine denken reicht noch nicht. Ganz wie die Adern, das erstaunt in sich verkehren und jetzt ihren Rückstrom spüren. Und wie es trismegistisch kreist und murmelt dabei, immer nur am Leben sein, ergibt doch keinen Sinn, nicht mal eine Fließgeschwindigkeit. Wohin dann mit der Punktgenauigkeit?
Ich finde diese Gedichte sehr rätselhaft. Ich habe sie wieder und wieder gelesen und ich habe nicht so ganz den Schlüssel zu ihnen gefunden. Es gibt so Stichworte, wie so Trigger, die so aufblitzen, eben das Organische. Da kommen Bodendecker vor, Niedrigwuchs. Es gibt die zirkadianische Nacht, Apnoe, der Schlafstillstand oder der Stillstand im Schlaf. All das poppt immer so auf, dunkle Bilder. Und dann kippt es aber gleich auch in sowas fast Surreales.
Ja, manchmal ist es ganz alltäglich, ganz manchmal geht es einfach um das Leben irgendwie in einer Familie und mit Kindern. Es ist irgendwie, es tröstet mich. Ich dachte eigentlich, ich bin hier derjenige, dem das Gehör fehlt, aber wahrscheinlich liegt es an mir. Aber mir fehlt irgendwie bei diesem ganzen Band, ich komme irgendwie nicht hinein, mir fehlt der Zugang. Und ich frage mich mal, woran liegt es? Liegt es an mir? Liegt es daran, dass diese Welt so fremd ist? Es tröstet mich dann auch ein bisschen, dass ich hier höre, das sehe ich ja auch in dem Gesamtbuch, es gibt so einen Gesamtentwurf, es gibt offenbar einen ja auch theoretisches Anliegen, das die Gedichte verbindet, aber irgendwie sprechen sie mich nicht an. Und woran kann das liegen? Es kann natürlich einfach an meiner Dummheit liegen oder an meiner Taubheit dafür, aber irgendwas ist da.
So was würden wir niemals behaupten. Ich glaube, jeder Begriff, den Sie gerade genannt haben, lässt sich schon aufklären. Vielleicht sollten wir mit dem einfachsten anfangen, nämlich mit dem Titel dieses Bandes, mit dem Taupunkt. Was ist das? Das ist natürlich in diesem Fall nicht nur der Übergang vom Eis zum Schmelzwasser, sondern es ist ein Tipping Point im weitesten Sinn, ein Umschlagpunkt, ein Kipppunkt, eine Schwelle, ja, von der aus sich alles entscheidet. Das ist eine biografische Schwelle, ist eine Hälfte des Lebens, wenn man so will. Es gibt also durchaus auch so ein Bilanzgedicht in diesen Zyklen. Es gibt den Übergang von innen nach außen, der sich im Mund verkörpert. Dem Mund, der den Atem hineinholt, der aber auch spricht. Und daher kommt die Apnoe, auch, also der Atemstillstand, der kurze Aussetzer, der tödlich sein kann. Und was war das andere? Die zirkadiane Nacht. Ja. Also das ist ein Begriff, der auch mit Biorhythmik zu tun hat. Es gibt den Begriff des Mesogenialen, also was vom Mesogenen herkommt. Das ist der Übergang vom Flüssigen zum Kristallinen. Also es sind alles so Übergangsprozesse, der Versuch, sich in einer ständigen Metamorphose irgendwie selbst zu erfassen. Und das versuchen diese Gedichte, die wahnsinnig arbeitsintensiv sind, die sperrig sind, die sich nicht leicht erschließen, die ich aber trotzdem hochinteressant finde in den ganzen Farben, die sie ihnen gibt.
Ich würde sagen, das sind alles fahle Farben. Und dann kippt es es aber auch wieder, nicht? Und dann wird es derb, fast sogar kahllauernd. Also wenn es dann heißt, scheißegal, ob du dann ichlos bist, scheißegal, ob du gebisslos bist, dann geht es ganz nach dem Gehör sozusagen. Und an anderen Stellen wieder muss man richtig suchen, wie die Dinge zueinander kommen oder über welche Schwelle sie gehen oder wo sie ihren Aggregatzustand ändern. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass es sowas gibt wie dieses Ilja, dass es da ist oder es gibt in der französischen Poesie so eine ganz magische Formel, also von Apollinaire über Césaire bis zu anderen. Und dieses Aufzählende, Beobachtende, das greift Kerstin Breivus auf, diese Phänomene, die sozusagen ihr wie außen gestellt sind. Und als distanzierter Beobachter könnte man sagen. Und dann sagt sie aber auch ganz häufig ich in ihren Gedichten. Also das sind so zwei Haltungen, zwei Perspektiven, die sich immer abwechseln. Womit hängt das zusammen?
Wechseln die Perspektiven sowieso sehr schnell. Auch manchmal auch die Redeweise. Extrem ist ein Gedicht, das spielt mit diesem Laut Ei, den man vielleicht irgendwie von Garcia Lorca kennt, aus dem Canto Rondo. Aber da geht dann wirklich los mit Ei, 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 ich lebe in einer Blase, die Blase ist dünn. Ei, 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 ich lebe in einer Welt, die Welt ist rund. Ei, Ei, Ei und so weiter. Es ist auch ziemlich albern, aber diese Albernheit entbehrt manchmal so ein bisschen des Humors. Oder? Was ist das? Ich stehe wirklich ein bisschen ratlos davor.
Also ich finde, das Wort Schwelle ist ein ganz wichtiges Stichwort für mich. Denn was so alles, finde ich, wie so ein Grundton unterläuft, das ist Werden und Vergehen. Vergehen und Werden. Und das ist ja schon ein Thema, was Sie auch biografisch beschäftigt. Vielleicht muss man das doch an der Stelle sagen. Ich finde es immer schwierig, über Literatur aus so einem biografischen Aspekt der Autoren und Autorinnen zu sprechen. Aber es gab ja den Verlust eines Kindes und man merkt das, finde ich, schon. Also das Nachdenken darüber, was ist dieses Organische? Was macht das mit uns? Wo stehen wir als menschliche Individuen? Es gibt ja auch diesen Zyklus, die Tödin. Ist ja auch ein ganz eigentümliches Wort. Man weiß gar nicht, gibt es das Wort? Ist das eine Erfindung? Es hat so was Altertümelndes. Eine Einübung ins Sterben aus weiblicher Sicht quasi. Wie so eine Art Gegenentwurf zur männlichen Figur des Todes, des Sensenmannes. Und für mich verbindet sich in diesen Gedichten, das ist das, was mich so anweht, wenn man nochmal auf die Schwelle zurückkommt, dann auch der Mund, auch sozusagen als der Raum der Schwelle. Wir haben ja immer wieder auch das Bild des Steins. Und die Worte sind ja wie Steine, die man quasi ausspuckt, die aber einem auch sozusagen in der Kehle stecken bleiben. Und für mich sind das eigentlich auch Gedichte, in denen gleichzeitig auch darüber nachgedacht wird, was kann die Sprache eigentlich? Was kann mit Sprache gesagt werden und was kann nicht gesagt werden?
Mein Therapeut heißt Sprache, sagt sie.
Und das würde auch diesen Wechsel der Ichs, die da sprechen, erklären. Und auch diese Brüche, die überhaupt von Strophe zu Strophe oder von Seite zu Seite, die da also auch eine Rolle spielen. Man weiß ja immer gar nicht, wer spricht denn jetzt eigentlich und aus welcher Perspektive wird jetzt gesprochen.
Das wechselt ständig.
Das wechselt also ständig,
zwischen genau. Märchenhaften, ja. Tönen und ja. So weiter.
Aber Hexensound, Beschwörung, alles da.
Genau, aber ich würde sagen, es geht um Individualisierung, die einen Moment stattfindet und dann sofort wieder Deindividualisierung. Also in welchem Zusammenhang stehe ich, der ich schon kein Ich mehr bin? Also in welchem großen, geschichtlichen, über mein Leben hinausreichend sind. Also noch Steinhaufen heißt es einmal oder schon Sarg. Also bin ich sozusagen ein Teil dieser unbelebten Welt, mit der das alles mal angefangen hat, nachdem sie vorher noch flüssig vielleicht und heiß war, oder bin ich schon tot? Und dann gibt es auch viele Tiere übrigens in diesen Gedichten. Also auch mit denen hat dieses Ich irgendwie zu rechnen oder muss ich mit ihnen verständigen?
Und es werden Dinge zu Substantiven, von denen wir es nicht wissen. Die Hemmschuhe, die sesshaft. Ja, also sie hat auch ein ganz besonderes Ohr, muss man sagen, wie sie die Dinge hört und integriert in ihre Gedichte.
Also mir ist beim Lesen ihrer Lyrik noch mal ein Satz von Eggers aufgefallen. Was wird ein Wort sein, wenn ich aufhöre, es zu verschwenden an die Verständigung? Was wird ein Wort sein, wenn ich aufhöre, es zu verschwenden an die Verständigung?
Steht das, Gregor Dotzauer, für Sie auch über den Kerstin Breivus Gedichten?
Ich glaube, es geht um Selbstverständigung. Hier will jemand seinen Ort bestimmen, schon im Wissen, dass ich im Moment, das ihn bestimmt haben, sie ihn wieder verlassen habe. Das, dieses Moment des ständigen Fließens, das ist, glaube ich, jedem dieser einzelnen Gedichte eingeschrieben. Aber ich gebe gerne zu, dass diese Gedichte, die ja alle ohne Titel daherkommen, die auch englische Einsprengsel mal haben, ganz unvermutet, die so ein Markenzeichen sind bei ihr, dass die sich wirklich schwer erschließen. Ich hätte aber gedacht, dass gerade Frauen, nachdem es ja eigentlich um Frauenleben geht, ohne jetzt von weiblichem Schreiben irgendwie reden zu wollen, aber es geht um Frauenkörper, dass das sich dann ihnen eher erschließt.
Nein.
Das war kategorisch.
Ganz kategorisch. Nein. Und ich finde, und das ist auch gut so, selbst wenn Mann oder Frau wüsste, was ich schon erwähnt habe mit dem biografischen Hintergrund, finde ich das gut und wichtig, dass sich das nicht sofort erschließt. Denn das wäre wirklich schlechte Lyrik.
Es ist auch eine Lyrik, die bewusst sperrig ist. Und ich gebe auch zu, ich bin irgendwie immer verführerisch für eine Lyrik, die ganz stark sich zum Klangkunstwerk macht. Im Grunde eben tatsächlich das Wort jenseits der Bedeutung auch zum Tragen bringt. Und das ist sicherlich nicht das, was hier beabsichtigt ist. Es ist einfach etwas, was mir vielleicht einfach auch ein bisschen fremd ist.
Es sind Kondensate, würde ich sagen, was wir da lesen. Und wir wissen zum Teil nicht so ohne weiteres, was denn da kondensiert worden ist. Gregor, ich habe noch eine Frage zu Ihrem Lesen, weil Sie ja doch eigentlich ganz angetan sind. Was hat das gemacht? Also wie sind Sie reingekommen?
Ich glaube einfach, indem ich den Punkt gesucht habe, an dem es überhaupt zu einem gewissen Verständnis führt. Denn ich stand dann auch zunächst relativ ratlos davor und habe mir das dann wirklich Stück für Stück erarbeitet und habe gesehen, mit welcher intellektuellen und sprachlichen Energie das Ganze gemacht ist. Und das hat mir dann doch einige Bewunderung abgenötigt.
Also nochmal von vorne lesen. Ja, wir sprachen über Taupunkt, so heißt der neue Gedichtband von Kerstin Breivus. Er ist im Berlin Verlag erschienen, hat 112 Seiten. Er wird ab 16.03. in den Buchhandlungen dann ausliegen. Dichter sein unbedingt, das ist der Titel einer Produktion von Arte und SWR. Ein Dokudrama über Friedrich Hölderlin als revolutionären Provokateur, so heißt es in der Ankündigung. Der Film läuft zurzeit auch in den Kinos. Und dieser Titel, Dichter sein unbedingt, das sagt für mich etwas aus über verschiedene Ebenen und der Stilisierung des jungen Mannes als Künstler, über die Stimmung vielleicht auch in dem Kreis der Freunde um Hölderlin, über Sendungsbewusstsein und darum eben wahrscheinlich auch ein Gestus, der eher von Männern adaptiert wird. Und wer hat von den jüngeren Dichtern, wir reden nicht von Rilke, wer hat unter den jüngeren Lyrikern heute Hölderlin gelesen? Da fällt einem sofort Gerhard Falkner ein, da fällt einem Uwe Kolbe ein, Durs Grünbein, Michael Hamburger, sein englischer Übersetzer, der sich sein ganzes Leben auch als Lyriker mit Hölderlin beschäftigt hat, und eher keine Frau. Es gibt eine Ausnahme, die mir dann eingefallen ist, Friederike Mayröcker mit ihren Scardanelli-Gedichten. Ja, und Claudia Kramatschek widerlegt mit ihrer Empfehlung eigentlich mein Vorurteil ebenfalls, könnte man sagen.
Ja, ich habe mitgebracht Anne Duden. Anne Duden, 1942 in Oldenburg geboren, Kindheit in der DDR, 1953 Flucht nach Westdeutschland, Buchhändlerlehre in West-Berlin, Mitarbeit beim Wagenbach Verlag, Gründerin vom Rotbuch Verlag, enge Vertraute von Erich Fried, seit den 90er Jahren in London zu Hause und leider schon lange, viel zu lange auf dem deutschen Buchmarkt so gut wie vergessen, außer von einer treuen Fangemeinde, zu der ich zähle, seit ich ihre Bücher, Prosa und Gedichte und sie persönlich auch kennengelernt habe. Alle ihre Texte, ob Prosa, ob Poesie, folgen dem, was man eine Poetik der Übergänge nennen könnte. Bei ihr gleiten die Körper von einem Zustand in den anderen, vom Wachen ins Träumen, von Gewalt in Ekstase. Und zugleich ist sie eine Dichterin, die eine Sprache erschaffen hat und überhaupt ein Werk, in der das Schreiben selbst eine Art Seil ist, das aufgespannt wird über dem Abgrund der Existenz. 1993 erschien ihr Gedichtband Steinschlag. Der Titel evoziert das Bild des Gerölls, des unwegsamen Geländes, und eigentlich ist auch ihre Lyrik, ihre Gedichtlandschaft so ein unwegsames Gelände. Und wir haben es mit einer Dichterin zu tun, die schon sehr früh, wirklich zu ihrer Zeit in den 90ern, eine radikal neue Form des poetischen Sprechens entworfen hat. Immer aber in enger Anlehnung an die Tradition, und dann nähern wir uns so langsam Hölderlin. Es gibt einerseits darin, Punkt 1, Verweise auf Paul Celan, der ja nun auch Jubiläum feiert in diesem Jahr. Das Gedicht, das wir gleich hören werden, stammt aus Steinschlag. Und in dem taucht der 70-jährige Hölderlin auf. Das heißt, jener Mann und Dichter, der entmündigt worden ist, nicht zuletzt aufgrund seiner Kunst und für unheilbar verrückt erklärt worden ist. In Anne Duns Poetik treffen wir auch eine Vorliebe des späten Hölderlin an, Wurzelwörter oder sprachgeschichtliche Herleitungen eines Wortes mit einzubeziehen, also eine quasi etymologische Spracherneuerung vorzunehmen.
Brigitte Asmüller. Steinschlag 2. An Riemen und Rautenmuskeln gepresste Bittertaschen, geschlechtslose Adamsäpfel in der Kehle und im verschwimmenden Mund die aufgeriebene, taube Zunge, die Beistandsverträge einzuhalten versucht, ausdauernd überrundet von Wortläufern und global organisiertem Nachschub über Gegenden hinweg, denen Zeitdruck aus Deutschland die Landschaft abnötigte, aus Gründen der Bedarfsmehrung. Vorsprung durch Technik, in all fairness, and if I may say so. Und sowohl die Fleißarbeiten der Kleinaufklärer als auch die Flaneurübungen der sich beweglich Haltenden haben Hochkonjunktur an der Peripherie und in den Skelettnischen, in denen es friert, die Körpertemperatur aber unbeirrt nicht sinkt. Natürlich schießt es zu Kopf, kappt die Zahnwurzeln ab, brennt das Herz die Hauptwunde aus. Hochgetrieben schon länger der Stimmton, von Nachrückendem an der Unterseite gestoßen und bedrängt, heisere Wortspäne, zerbröselnde Silben, Buchstaben und die angeschabte Stille, wenn die Notwendigkeiten nicht mehr verfangen. Hölderlin als 70-Jähriger auf den Gassen der Gärten, starren Auges vornüber gebeugt, immer geradeaus der einwärts geschlagenen Blickrichtung nach, ohne Weg- und Wendemarke, eine Schlacke mit geladenem Gedächtnis an Zimmern. Aufmüpfig der Körperrest, nachts randalierende Zeitruine, damit einmal im Gedicht im letzten Vers, aber die Liebe lebt, allein in der tagsüber geheizten Einöde, wo die Festen am Hinterkopf nur durch Genickschuss zu sprengen wären.
Claudia Kramatscheks Empfehlung, das sind in dem Fall Gedichte von Anne Duden unter dem Titel Steinschlag, 1993 bei Kiepenheuer und Witsch in Köln erschienen. Die genauen Angaben zu allen Titeln dieser Sendung, Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch, finden Sie wie immer auf der Website von deutschlandfunkkultur.de. Jan Bürger hat mitgebracht einen saarländischen Dichter, Johannes Kühn, eine Ausnahmegestalt in der deutschen Literatur. So kündigte der Hansa Verlag im Jahr 2000 einen Band des 1934 Geborenen an, die wahrscheinlich die meisten von uns überhaupt nicht kennen. Und die Kritikerin Christina May-Zinke nennt ihn einen bodenständig Heimatlosen. Jan Bürger, ist das die Parallele zu Hölderlin?
Das sehe ich nicht so. Also die Idee war vielleicht etwas kühn, um den Karlauer mit dem Autorennamen einmal zu machen. Also zu sagen, gut, ich bringe mal Johannes Kühn mit, wenn wir im Hölderlin-Turm sind. Das basiert bei mir darauf, dass ich glaube, der Autor ist gar nicht so unbekannt. Denn zum Beispiel dieses Buch, was ich mitgebracht habe, hier Salzgeschmack, ist in den 80er Jahren erstmals erschienen. Das ist, glaube ich, inzwischen über 10.000 Mal verkauft worden. Viel im Saarland, aber nicht nur im Saarland. Und der Hansa Verlag hat sich dann danach sehr engagiert. Und es gibt, glaube ich, ich habe gar nicht gezählt, es gibt, glaube ich, 10 oder 11 Bücher von ihm, die alle bei Hansa sehr schön ediert sind und sicher durchaus auch Leserinnen und Leser gefunden haben. Aber weshalb ich Johannes Kühn mitgebracht habe, ist eigentlich tatsächlich erstmal ein biografisches Argument. Denn diejenigen, die Johannes Kühn kennen, merken beim Lesen der Gedichte sehr bald, dass dieser Autor an einer Krankheit leidet, dass er schizophren ist, natürlich in den guten Phasen schreibt. Und damit Hölderlin ja sehr verwandt ist, durch diese Lebenserfahrung, die Hölderlin ja auch gemacht hat. Johannes Kühn ist inzwischen ein alter Mann geworden. Er hat wunderbare Freunde, die auch immer die Auswahl dieser Gedichte machen. Und viele sagen, ja, das ist doch irgendwie im Grunde so unser moderner Hölderlin. Viel interessanter bei der ganzen Sache ist, finde ich, dass Johannes Kühn in der Tat etwas gelingt, wenn man viele Gedichte von ihm liest, die ich zumindest auch hatte, als ich früh Hölderlin gelesen habe. Dass man denkt, diese Gedichte verändern tatsächlich etwas in der Weltwahrnehmung. Sie bringen tatsächlich Facetten der unserer umgebenden Realität hinzu, die ich so ohne diese Dichter nicht wahrgenommen habe. Und das schafft große Dichtung. Und ich glaube, es ist eine Dichtung, die in der Qualität bestimmt schwankt, aber da gibt es Gedichte bei diesem Dichter, die wirklich, also ich finde, die einen umwerfen, die einen ganz eigenen Ton haben, einen schroffen Ton, einen Ton, den man vielleicht auch als bodenständig empfinden kann, aber eben auch einen Ton, der immer, immer befremdlich und immer originell ist. Und der Hölderlin-Bezug ist ein ganz anderer. Wenn man dann in die Biografie hineinschaut bei Johannes Kühn, dann merkt man, dass er mit seinem ja lebenslangen Freund Benno Rech sich im Grunde aus einer streng christlichen Erziehung heraus ja zu einem Dichter selbst erzogen hat. Und das haben diese beiden jungen Männer gemacht, eben in der frühen Nachkriegszeit, indem sie Dichtung gelesen haben. Und sie haben sich eben, weil sie nicht viel in diesem christlichen Kontext haben konnten, in einer Klosterschule, haben sehr viel Mörike gelesen. Haben im Grunde eben ein Gegenprogramm gegen dieses christliche Korsett gemacht, übers Mörike gelesen. Und Johannes Kühn hatte offenbar irgendwann auch mal dann die Idee, man müsse sich Hölderlin geradezu einverleiben, um ja, seine Sprache an ihm zu schulen. Und was macht er? Er nimmt den Hyperion aus seiner Begeisterung heraus und schreibt offenbar das ganze Buch einfach ab. Also nicht nur auswendig lernen, sondern abschreiben. Ja, aber dann mit dem Ziel, nicht zu schreiben wie Hölderlin, sondern dass man eben versucht, dass die eigene Sprache irgendwie geschärft wird, dadurch durch diese intime Auseinandersetzung. Und das führte bei ihm zu einer ganz anderen Produktionsästhetik, als es die meisten Dichter haben. Also Johannes Kühn ist jemand, der offenbar extrem viel schreibt, der manchmal mehrere Gedichte an einem Tag schreibt und der an dem einzelnen Gedicht nicht mehr groß arbeitet. Manchmal wird vielleicht eine Kleinigkeit korrigiert, aber entweder es sitzt oder es sitzt nicht. Wenn es sitzt, wird es dann veröffentlicht irgendwann später mal. Und das ähnelt vielleicht ein bisschen einem guten Jazzmusiker, der eben die Form auch spontan findet, aber aus einer großen, großen Erfahrung. Das kommt ja nicht aus dem Nichts. Und eben eine Erfahrung ist eben auch, wie bei jemandem, der ein großer Improvisateur in der Musik, dass man eben im Grunde einfach mal einen Text nachlebt, indem man ihn abschreibt oder indem man sich ihn laut vorliest. Und ich glaube, das merkt man, diesen improvisiert daherkommenden, sehr schroffen, teilweise, ich finde ja, betörend schönen, meist Landschaftsgedichten an.
Kirschblüte. Ich kam in das Tal, zum Brausen mein Atem wuchs. Das Auge lief fort aus meinem Gesicht. Meine Hand hat gezuckt, als könnte sie halten mit Kunst den Malerpinsel. Den Bienen, der volle Duft. Mir war genug das Schneebild, das kam, als hätten hier viel heilige Jungfrauen ausgeatmet die weißen Seelen, und diese hingen nun als Schleier um die Zweige.
Ja, vielen Dank, Birgitte Asheuer, für das Gedicht aus Johannes Kühns Band Salzgeschmack, den Jan Bürger mitgebracht hat, als seine Empfehlung. 1992 ist er in der zweiten Auflage in Saarbrücken erschienen. Was Gregor Dotzauer ausgewählt hat, das bewegt sich in gewisser Weise am anderen oder ans andere entgegengesetzte Ende des künstlerischen Spektrums hin zur Konzeptkunst. Wie viel Hölderlin steckt da noch drin?
Tja, wir sind so nah an Hölderlin, wie wir in keinem anderen Fall heute Abend waren. Wir sind so weit weg, wie wir weggehen konnten. Einer der Inspiratoren des Projektes, der Hamburger Dichter Schuld mit DT, der auf seinen Vornamen Herbert am liebsten verzichtet, weil Schuld einfach ganz toll klingt, nennt das Ganze eine Achterbahnfahrt, in der das Englische durch das Deutsche fährt. Und was passiert? Es ist eine Art, wenn man es ganz simpel sagt, von stiller Post, an der es beteiligt Herr Hölderlin, der sich nicht mehr wehren kann, mit einer Hymne aus dem Jahr 1801, die nur fragmentarisch erhalten ist, die heißt Am Quell der Donau. Beteiligt ist ein amerikanischer Dichter namens Robert Kelly, der von Schuld übersetzt wurde, ein großer Neuromantiker, der für viele Dinge steht, die man es ganz schwer erklären kann. Und beteiligt ist Schuld. Und das Ganze geht in 5 Stufen. Es gibt den Originaltext, es gibt dann Robert Kelly, der diesen deutschen Text lautlich übernimmt. Also so wird eben aus der Titelzeile am Quell der Donau wird Unquell the Dawn now. Und dieser englische Text wird von Schuld wiederum ins Deutsche übersetzt. Das würde dann heißen, enterstücke das Morgengrauen jetzt. Im nächsten Schritt würde Schuld wieder das Deutsche lautlich nehmen und in ein englisches Format bringen. Das würde dann heißen ungefähr, enterstücke the morgue and growing shades. Und das wiederum übersetzt er ins Deutsche. Und das heißt dann, ist nicht ihr Dreh, das Leichenschauhaus, uns Schatten pflanzen. Also das ist in 5 Schritten, was aus am Quell der Donau wird. Und das funktioniert alle 578 Wörter dieser Hymne lang und ist, wenn man sich's genau anguckt, eigentlich ein großes Vergnügen. Man kann sich auch anhören in einem Hörspiel, was seine eigenen Probleme hat, wo man über die Stimmen der Beteiligten hören kann, auch die wunderbare Stimme von Robert Kelly. Aber eigentlich muss man, wenn man beider Sprachen mächtig ist, das in Ruhe lesen und Spaß haben an diesen Wortverdrehungen, immer unter der Voraussetzung, dass man, glaube ich, auch Hölderlin ganz oft wirklich nicht verstehen kann. Das ist reiner Klang und das wird hier in einer Art und Weise auf die Spitze getrieben, die ich ziemlich faszinierend finde.
Und noch dazu liest es sich wie eine Partitur, nicht?
Ich spiele das 2 Teilen, das Ganze. Das eine sind 7 Leporelli, die dabei gefügt sind. Das andere ist eben der Text des Hörspiels und noch einmal der Text in verschiedenen Farben untereinander gesetzt in einem großen Band, der vergriffen ist, den man aber nach wie vor antiquarisch zu Kommodenpreisen erhalten kann.
Ich glaube, das Prinzip ist klar, sodass wir jetzt in dem Fall Birgitta Assheuer das zungenbrecherische Exempel ersparen können. Erschienen ist das Ganze im Göttinger Steidl Verlag. Friedrich Hölderlin, Robert Kelly, Schuld am Quell der Donau. 1998 mitsamt der Hörspiel-CD Schallgeschwister. Das war Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch. Aus dem Tübinger Hölderlin-Turm. Ich danke Birgitta Assheuer fürs Lesen, Jan Bürger, Gregor Dotzauer und Claudia Kramatschek. Ich danke unserer Gastgeberin vom Hölderlin-Turm, den Kolleginnen vom SWR für Ton und Aufzeichnung, Ihnen allen fürs Zuhören. Barbara Walster ist mein Name.